Wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Wenn wir uns anschauen, was so hier in der Welt passiert, ich hatte ja vor kurzem zwei Themen gehalten, eins am Dienstagabend und eins am Sabbatmorgen, eine Predigt über Leo, Papst Leo den 14. und über Präsident Trump und was die Prophetie damit zu tun hat. Und ich denke, wenn man jetzt so sieht, was so in der Welt abläuft, auch die Kriege, die momentan überall, ja, ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist oder ob das der Gaza-Krieg ist oder ob das jetzt im Iran der Krieg ist. Also es verändert sich was in der Welt. Und die Veränderungen sind nicht unbedingt zum Guten. Und deshalb denke ich, können wir sehen, die Dinge verändern sich so, wie die Prophetie es sagt. Jesu Wiederkunft steht nahe bevor. Ich möchte mit euch heute über ein Kapitel nachdenken aus der Bibel, was wichtig ist für uns in der Endzeit. Und zwar, das ist das Kapitel Daniel 1. Ja. Und ich darf euch einladen, dass wir Daniel 1 aufschlagen. Und zwar Daniel war ein Prophet Gottes und er lebte 600 vor Christus. Und er hat dieses Buch geschrieben, das Buch Daniel. Und dann lesen wir mal die ersten beiden Verse, was hier Einleitung so ist zu diesem ganzen Buch und zu diesem Kapitel. Da heißt es: Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinear bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Hier haben wir also eine Beschreibung, dass damals Babylon gegen Jerusalem, gegen Gottes Volk, gegen die Juden gekämpft hat und gewonnen hat. Ich möchte zuvor noch ein paar Dinge mal noch erklären. Es ist interessant, das Buch Daniel ist so aufgebaut. Wir haben 12 Kapitel, das sind eigentlich 10 Visionen. Die letzten drei Kapitel sind eine Vision. Aber sonst ist immer ein Kapitel, eine Vision. Und die ersten 6 Kapitel, das sind Geschichten. Das sind Geschichten, die der Daniel und seine Freunde erlebt haben. Manchmal gemeinsam, wie Kapitel 1 haben sie gemeinsam erlebt. Kapitel 2 war es der Daniel, Kapitel 3 waren es die drei Freunde, Kapitel 4 war es wieder der Daniel, Kapitel 5 auch der Daniel, 6 auch. Und im Kapitel 7 bis 12, die letzten 6 Kapitel, da haben wir die Prophezeiungen. Ja, wo der Daniel Visionen hatte, Träume hatte. Kapitel 2 ist eine Ausnahme, da haben wir beides, da haben wir eine Geschichte und eine Prophezeiung. Aber eigentlich ist die Prophezeiung in eine Geschichte eingebettet. Die Prophezeiungen im Buch Daniel zeigen uns, wann das Ende kommt und die Umstände vom Ende. Was sein wird, was passieren wird, welche Mächte sein werden, die ganze Weltgeschichte vorausgesagt und auch bis Jesu Wiederkunft. Und die Geschichten sind auch wichtig. Die Geschichten im Buch Daniel zeigen, wie wir am Ende bestehen können. Denn das Leben von Daniel und seinen Freunden ist eine Typologie für die Endzeit. Und so wie sie gehandelt haben und so wie sie entschieden haben und so wie sie gelebt haben, so werden die Gläubigen in der letzten Zeit auch leben, handeln, verkündigen. Ja. Und deswegen ist auch jetzt Kapitel 1. Was wir hier sehen, ist ein Beispiel für die Endzeit. Interessant ist jetzt hier, dass der König Nebukadnezar gegen Jerusalem kämpft. Und zwar Nebukadnezar war damals der junge König von Babylon. Er ist König geworden. Ja, eigentlich war es so. Hier steht: Zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem belagerte es. Wir wissen aus der Geschichte, dass als er loszog, da lebte sein Vater noch. Und eigentlich war er dann noch kein König, er war der Prinz. Und jetzt ist er losgezogen in den Kampf und er hat überall die ganzen Länder von Assyrien bis Jerusalem, bis Ägypten und hatte alles erobert und die alle tributpflichtig gemacht und seinem Reich unterstellt. Und in dem Moment, wo er gegen Jerusalem kämpft und Jerusalem einnimmt, Hier steht, er hat gewonnen. In dem Moment kommt die Botschaft, sein Vater ist gestorben. Und was passiert, wenn der Kronprinz unterwegs ist und der König stirbt? Ja, natürlich, und so schnell wie möglich. Warum? Auf den kürzesten Weg? Es gibt genügend andere, die auch König werden wollen und ihm den König und den Thron streitig machen könnten. Und wenn irgendjemand kommt, entweder ein Bruder oder irgendein anderer, Nebenbuhler, und dann sagt er, ich tue mich jetzt dem König ausrufen und das Militär oder die Leute mitmachen, und du kommst dann irgendwann ein halbes Jahr später nach Hause und dann ist fertig. Ne? Dann wirst du umgebracht, weil ja, der jetzt eigentlich der Thronfolger wäre, der würde dann um den Thron kämpfen, also wird er beseitigt. Also musste Nebukadnezar so schnell wie möglich musste er nach Hause, nach Babylon, um sein Thronrecht geltend zu machen. Ja. Gut, auf jeden Fall war er unterwegs. Interessant ist, dass es eigentlich eine Typologie hier ist. Babylon ist in der Bibel von Anfang bis zum Ende immer eine Typologie für antigöttliche Mächte. Wo finden wir zum ersten Mal Babylon in der Bibel erwähnt? Turmbau zu Babel. Es war übrigens nicht nur ein Turm, es war auch eine Stadt. Ja? Die Stadt Babel wurde zum ersten Mal in 1. Mose, Kapitel 10 und 11 beschrieben. Das ist der Turmbau zu Babel. Ja? Da haben sich die Menschen vereinigt, um einen Turm zu bauen gegen Gott. Ja, war eine Weltverschwörung, war das, ja? Um sich gegen Gott zu stellen, wollten sich einen Namen machen und wollten gegen Gottes Gebot handeln. Gott hatte gesagt, sie sollten sich zerstreuen über die ganze Welt und sie sagten, nein, wir wollen hier bleiben und gemeinsam. Ja? Und einen Turm bauen, der so hoch ist, dass eine neue Sintflut ihnen nichts anhaben könnte. Auf jeden Fall war zum ersten Mal hier das eine Auflehnung gegen Gott. Und Babylon war immer durchweg eine Macht, die gegen Gott gekämpft hat. Deswegen ist auch in der Offenbarung die endzeitliche Vereinigung der Weltmächte gegen Gott und gegen Gottes Volk als Babylon bezeichnet. Natürlich ist das nicht das wörtliche Babylon, also das ist heutiges Irak, das ist sicherlich nicht gemeint, sondern es ist ein Symbol. Ja, und wir werden auch im Offenbarungsseminar dann genau schauen, was in der Offenbarung mit dem Babylon gemeint ist, aber das wird ein bisschen später kommen. Auf jeden Fall, hier haben wir auch, und zwar, Juda heißt eigentlich, das ist das Reich Juda, der König von Juda. Es ist interessant, die Begriffe, was die bedeuten, das auch zu sehen. Juda heißt der Gepriesene. Ja? Und Babel heißt Gottes Pforte, das Tor zu den Göttern. Joachim ist der Name von dem König von Juda. Joachim heißt, Jahwe wird aufrichten, Jahwe wird erretten. Nebukadnezar, das ist der König von Babylon, der heißt Nebu, schütze den Erbsohn. Ja. Und Jerusalem heißt Stadt des Friedens und Babylon heißt ja, das Tor zu den Göttern. Ja. Und so ist also der Angriff Babylons auf Jerusalem ein Symbol dafür, auf den Angriff der Mächte des Bösen auf die Mächte des Guten. Ja. Satan hat von Anfang an gegen Gottes Volk gekämpft, gegen Gott gekämpft und gegen Gottes Wahrheit. Aber in der letzten Zeit wird dieser Kampf zwischen Gut und Böse auf einen Höhepunkt zulaufen. Satan wird mehr wirken und Gott wird mehr wirken. Und der Höhepunkt wird am Ende sein, dass Jesus wiederkommt, um sein Volk zu befreien. Ja, das heißt, aber es ist interessant hier, jetzt kämpft also Satan mit seinen Leuten, Babylon, gegen Gott und sein Volk. Und was steht hier? Wer gewinnt? Der Böse. Hat Gott nicht aufgepasst? Hat Gott gerade mal geschlafen? Nein, hier steht, und der Herr gab in seine Hand Joachim. Also das heißt, mit anderen Worten, Gott hat das so geführt. Gott hat das so gegeben, dass Babylon gewonnen hat. Wie kann es sein, dass Gott die antigöttliche Macht, die böse Macht gewinnen lässt? Wie kann das sein? Und zwar, die Erklärung finden wir dazu in 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 12 bis 16. Ja? 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 12 bis 16. Und zwar, wir lesen mal Vers 11 schon mit. Ja? Von Zedekia lesen wir hier. 2. Chronik, Kapitel 36, Vers 11 bis 16. 21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, sodass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Das ist eine tragische Beschreibung. Hier finden wir den Abfall. Das Volk Israel war ja geteilt. Nach Salomo hatten wir das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Und das Nordreich war immer schon abtrünniger als das Südreich. Und die waren dann auch 722 vor Christus von den Assyrern erobert worden und weggeführt worden. Aber das Südreich blieb noch übrig und die waren eigentlich immer gläubiger. Aber hier kam eine Phase, ja, und nicht nur ein König, sondern hier steht, Gott hat immer wieder Propheten geschickt. Was haben sie gemacht? Sie haben die Propheten verhöhnt, verspottet, ja, teilweise umgebracht. Also damals Prophet zu sein, das war keine angenehme Aufgabe. Und dann, die Propheten waren ja diejenigen, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Und was sollte Gott noch tun? Wie sollte Gott sein Volk jetzt noch irgendwie aufrütteln? Und sie haben es noch schlimmer getrieben als die Heiden. Ja. Und sie haben die Wahrheit gehabt und gewusst und gekannt. Und dann hat Gott es zugelassen, dass Babylon Jerusalem besiegt. Was war das Ziel Gottes damit? Erstens, dass das Volk Israel umkehrt. Das war oftmals so, wenn Gott Probleme geschickt hat, entweder durch irgendwelche anderen Dinge oder durch Naturkatastrophen oder auch durch Feinde, dann ist das Volk wieder umgekehrt. Dass sie wieder Sündenbekenntnis, ja, wieder ihre Sünden erkennen und bekennen und dass sie wieder zurück in die Abhängigkeit von Gott geführt werden. Und Gott benutzte daher die Not, um zu erreichen, was beim Wohlergehen nicht zu bewirken war. Wir leben heute auch in einer Zeit des Wohlstandes. Und wir sehen, dass die Folge ist, dass immer weniger Menschen an Gott glauben, Gott brauchen. Ja, weil man hat ja alles, ne? Wofür braucht man Gott? Und in Ländern, wo es weniger Wohlstand gibt, sind die Menschen offener für Gott. Aber das Zweite ist auch, das Volk Israel hat die Aufgabe gehabt, die Juden auch, die Botschaft in der ganzen Welt zu verbreiten. Es gab zwei, ja, Situationen, zwei Zustände, die Gott nicht wollte. Und genau in diese beiden Fallen sind sie reingetappt. Das erste ist, dass sie sich den Heiden angepasst haben. Die haben es so gemacht wie die Heiden und sogar noch schlimmer nachher. Und dadurch konnten sie die Wahrheit nicht mehr verkündigen. Und das zweite ist, als sie wieder zurückgekommen sind nachher von Jerusalem, haben sie gesagt, wir wollen nie wieder abfallen. Also haben sie sich abgekapselt. Und haben gesagt, wir bleiben unter uns und wir machen noch extra Gesetze, dass wir gar nicht wieder abfallen. Ja? Und waren auch kein Licht für die Heiden. Also beides war nicht, sie sollten eigentlich ein Licht für die Heiden sein, das heißt, dass sie die Botschaft verkündigen, dass sie unter die Heiden gehen, aber die Wahrheit verkündigen, ausleben und verkündigen. Und jetzt, dadurch, dass jetzt sie verschleppt wurden, viele wurden nach Babylon verschleppt, einige zigtausend. Und dort konnten sie jetzt, sie haben sich wieder bekehrt zu Gott und dort konnten sie ein Licht sein für Gott. Das also, das, was sie nicht freiwillig getan hatten, hat Gott jetzt nachgeholfen. Und wir sehen dann ja auch in Daniel 2, dass Daniel durch seine Treue den Traum des Königs offenbaren kann, was Gott ihm gegeben hat. Oder in Daniel 3, die drei Freunde, dass sie den Gott, den wahren Gott offenbaren. Durch ihre Treue kann Gott offenbart werden. Ja. Während sie niedergekniet vor dem goldenen Standbild, hätte Gott nicht eingreifen können. Aber durch die Treue seiner Kinder konnte Gott mächtig wirken. Ja. Gut, auf jeden Fall ist es so, dass, wie gesagt, Gott wollte sie zur Umkehr führen und zweitens, dass sie dann Licht für die Heiden sein sollten. Lesen wir mal weiter, Verse 3 bis 7. Also, Nebukadnezar besiegt Jerusalem und was passiert jetzt? Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichen Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach für den König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Gut, also jetzt hat der König bestimmt, dass sie, und zwar, man muss so sagen, Nebukadnezar hat mehrere Male Jerusalem erobert. Beim ersten Mal war die Situation hier und dort hat er die besten Leute, die jungen Leute, ja, man kann sagen die Adligen und die Klugen und die Königskinder, hat er wegführen lassen nach Babylon. Und sie sollten jetzt erzogen werden in der Wissenschaft und in der Kunst der Chaldäer, also der Babylonier. Genau. Sie sollten umprogrammiert werden. Eine Gehirnwäsche wollten sie mit ihnen machen. Was war das Ziel? Nebukadnezar wusste, dass es überall, wo er die Völker besiegt hatte, gab es immer wieder Aufstände, immer wieder Unruhen. Und jetzt hat er folgenden Plan gehabt. Wenn er jetzt einen König von ihnen selbst einsetzt, war ja bei Zedekia der Fall, die fallen immer wieder ab von ihm und zahlen kein Tribut mehr, dann gibt es Probleme. Wenn er aber jetzt einen babylonischen Herrscher dort einsetzt, dann gibt es Aufstand vom Volk gegen den babylonischen Herrscher, weil das ein Fremdherrscher ist. Also was hat er gemacht? Er hat ihre eigenen Leute genommen, hat sie in Babylon ausgebildet, dass sie babylonisches Denken bekommen, babylonisches Blut in sich haben und dann zurückgeschickt, um dann als König dort regieren. Dann wird sie vom Volk anerkannt, aber sind trotzdem Babylon treu, weil sie babylonisch denken. Das war das Ziel der Gehirnwäsche. Ja. Und wie sollte das erreicht werden? Die Speise, wie er sie hatte, 3 Jahre studieren und neue Namen. Die Namen haben immer in der Bibel eine Bedeutung. Warum? Die Namen zeigen immer etwas von dem Glauben, den du hast und auch von deinem Charakter. Und manchmal war es so, dass, ja, wenn Menschen, gläubige Menschen in der Bibel, etwas verändert haben, dann hat Gott ihren Namen geändert. Zum Beispiel Jakob. Jakob hieß der Betrüger. Und er hat sie ja betrogen. Er hat seinen Bruder betrogen und er wurde betrogen von Laban, seinem Schwiegervater. Und als er dann mit Gott gekämpft hat und überwunden hat, hat Gott ihn Israel genannt, der Überwinder. Ja. Oder Sarai wurde zu Sarah. Oder Abraham wurde zu Abraham. Ja. Oder Simon wurde zu Petrus. Also wir haben immer wieder Namensveränderungen, wenn etwas sich in ihrem Leben verändert hat. Und so hat der König ihnen neuen Namen gegeben, nämlich babylonische Namen. Was heißen diese Namen? Interessant, Daniel heißt, Gott ist mein Richter. Übrigens, bei diesen Namen kann man schon auch nur allein von dem Namen schon ein bisschen was ableiten. Und zwar immer, wenn die Worte El vorkommen oder Ja vorkommen, dann ist das eine Abkürzung für Gott. El ist eine Abkürzung für Elohim, Gott, und Ja für Yahweh. Ja? Deswegen Daniel, das El steht für Elohim, Gott, und Dan heißt Richten. Gott ist mein Richter. Ja? Und sein neuer Name war Belshazzar, und Belshazzar heißt Bel schütze den König. Bel war ein babylonischer Gott. Hanania, da steht das Wort Ja hinten drin, J-A, und das ist eine Abkürzung für Yahweh. Das heißt, der Herr, Yahweh, ist gnädig. Und er wurde umgenannt in Schadrach, und Schadrach heißt der Befehl des Akku. Michael, da steht wieder El drin, Michael heißt, wer ist wie Gott, wurde umgenannt in Meschach, ich bin gering geachtet. Asaja, steht das Wort Yah wieder drin, für Yahweh, der Herr hat geholfen, und Abednego, Diener des Nebo. Also, so hat man versucht, den Namen von den Juden, die an Yahweh erinnert haben, zu verändern, dass sie das nur noch ägyptisch, babylonisch denken und auch die babylonische Religion haben. Interessant ist, dass sie diesen neuen Namen durchaus akzeptiert haben, aber sie haben die Gehirnwäsche nicht mitgemacht. Daniel, seine Freunde sind Gott treu geblieben. Woran kann man das sehen, dass sie Gott treu geblieben sind? Sie haben die Ausbildung mitgemacht. Sie sind auch hinterher mit die Besten von den Weisen gewesen, aber sie haben trotzdem ihren Glauben behalten. Das lesen wir in den nächsten Versen. Wir lesen mal Verse 8 bis 14. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speisen und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinem Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Ja, warum haben Daniel und seine Freunde nicht mitgegessen? Es war doch ein Vorrecht. Von des Königs Speise zu essen heißt es, die besten, auserlesensten Mahlzeiten, die man sich vorstellen kann. Und sie waren ja Sklaven. Sie kamen als Sklaven von Jerusalem, hatten jetzt vom König Gnade bekommen. Und der König sagte, ihr bekommt jetzt von mir ja die besten Leckerbissen. Hätten sie nicht sagen können, naja, komm, das nehmen wir auch noch mit, ne? Ja, auch noch kostenlos. Warum haben sie es nicht gemacht? Warum haben sie diese Speisen nicht gegessen? Wie bitte? Ja, erstens, die waren den Göttern geweiht. Ja. Sie waren unrein. Warum waren sie unrein? Was heißt unrein? Ja. Genau. Gott hatte ganz klar Speisegebote gegeben, was sie essen sollten. Und auch das Fleisch, welches Fleisch man essen durfte und welches man nicht essen durfte. Und das war ganz klar auch Fleisch, was man nicht essen durfte. In 3. Mose 11 haben wir die Liste, ne, wo Gott ganz klar gesagt hat, was man essen darf und was nicht. Und das war nicht, es war eine Übertretung von Gottes Geboten. Das war nicht nach Gottes Geboten. Ja. Denn die Schlachtungen wurden unrein vorgenommen, denn es musste auf eine bestimmte Art und Weise geschlachtet werden. Das Tier, damit man es essen kann. Es musste geschächtet werden. Und das war in Babylon nicht der Fall. Ja? Uns, die Speise und auch die Getränke, waren nicht gesundheitsfördernd und gesundheitserhaltend. Ja. Deswegen war das für sie ein Gewissenskonflikt. Und wenn sie jetzt sagen, wir essen nicht, dann würde es normalerweise bedeuten, sie lehnen die Gunst des Königs ab. Und da würde der König sagen, Kopf ab. Sie haben mit ihrem Leben gespielt. Sie sind Sklaven und sagen, nein, machen wir nicht. Die Gnade, die der König ihnen gibt, lehnen sie ab. Und das ist schon eine Provokation. Warum haben sie so eine unbedeutende Sache wie das Essen nicht mitgemacht? Hätten sie sagen können, okay, machen wir Kompromisse. Gott wird das schon verstehen. Meine Lieben, so unbedeutend ist das Essen nicht. Und wenn Gott gesagt hat, was sie essen sollen und was sie nicht essen sollen, dann ist das nicht einfach nur, hat Gott sich das ausgedacht, weil das, ja, weil er uns mal irgendwie etwas, ja, die Lust am guten Essen nehmen will, sondern weil Gott genau weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Genau. Ganz genau. Richtig, wer ein kleinen treu ist, ist ein großen treu. Und hier sehen wir, dass Daniel und seine Freunde gesagt haben, wenn es ein klares So spricht der Herr gibt, dann halten wir uns daran. Dann sind wir daran treu. Und sie waren im Kleinen treu und Gott konnte sie auch für große Dinge benutzen und auch im Großen treu sein. So ist das, ja. Und deswegen haben sie gesagt, wir essen nicht. Und jetzt lesen wir in Vers 8. Und dieser Satz in Vers 8 ist der Schlüsselvers in diesem ganzen Kapitel. Daniel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht unrein machen würde mit den Speisen des Königs und mit dem Wein. Das sind zwei Dinge, ja? Essen und Trinken. Die Speise und das Trinken. Das heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Was heißt das? Er nahm sich in seinem Herzen vor. Das bedeutet, er hat eine Entscheidung getroffen. Meine Lieben, wenn wir Gott treu bleiben wollen, müssen wir eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen für Gott, dass wir ihm folgen, dass Gott in unserem Leben den ersten Platz hat. Und wer in unserem Leben den ersten Platz hat, entscheidet, sieht man daran, wonach richte ich meine Entscheidungen aus, wonach richte ich mein Leben aus. Richte ich mein Leben nach dem aus, was ich selber will, oder nach dem, was Gott mir sagt. Und sie haben gesagt, nein, Gott soll in unserem Leben den ersten Platz haben und wir werden auch in kleinen Dingen Gott treu sein, egal was geschieht. Und wenn wir sterben, dann sterben wir. Gott soll gehen. Wir wollen Gott ehren durch unser Leben, durch unser Vorbild. Er nahm sich vor, das heißt, er hat Entscheidungen getroffen, unabhängig davon, was die Konsequenzen sind. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir die meisten nach der Frage, was kommt dabei raus? Welche Folgen hat das? Ist auch gut so. Wenn ich ein Auto kaufe und ich kaufe irgendwie so ein riesen Pickup, der 20 Liter verbraucht, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich hinterher arm werde, wenn ich so viel Geld ausgeben muss für das Benzin. Also das heißt also, deswegen kaufe ich das nicht, weil ich über die Folgen nachdenke. Welche Folgen hat das? Das ist auch richtig so, dass wir unsere Entscheidung treffen, nachdem welche Folgen unsere Entscheidungen haben. Wenn es aber um Gottes Sache geht, ist die Frage nicht, welche Folgen hat das, sondern was ist Gottes Wille? Und wenn wir nach Gottes Willen entscheiden, dann kommt Gott für die Folgen auf. Das ist die Frage, was dann geschieht, ist nicht mehr meine Entscheidung, sondern es ist Gottes Entscheidung. Gott möchte, dass wir uns entscheiden, ihm treu zu sein. Und wir müssen uns erst entscheiden, treu zu sein. Und dann greift Gott ein. Daniel hat sich vorgenommen, und seine Freunde haben sich vorgenommen, nicht zu essen, treu zu sein. Und sie haben nicht gefragt, was ist die Konsequenz? Hätten sie nach den Konsequenzen gefragt, hätten sie das mitgegessen. Aber sie haben gesagt, nein, Gottes Wille ist wichtiger. Und interessant ist, erst haben sie sich entschieden, Gott treu zu sein, Vers 8, und dann steht hier, Gott gab es. Vers 9, Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer gnädig gesonnen, günstig gesinnt wurde. Erst hat er sich entschieden und dann steht hier, Gott gab es. Gott gab es, dass der oberste Kämmerer günstig gesinnt wurde. Dann gab Gott es, dass sie nach 10 Tagen besser aussahen. Erstmal gab Gott auch noch, dass sie auf seinen Vorschlag eingegangen sind. Also Daniel hat auch seinen Verstand eingesetzt und hat auch gesagt, okay. Er sagte, nein, geht nicht. Und dann hat Daniel einen Kompromissvorschlag gemacht. Sagte, okay, 10 Tage Probezeit. Wenn es nach 10 Tagen schief geht, okay, gut. Aber wenn's gut geht, ja, dann können wir ja sehen, wie es ausgeht. Und er geht darauf ein. Nach 10 Tagen sehen sie besser aus als die anderen. Und nach den 3 Jahren Ausbildung, steht hier, Gott gab es, dass sie 10-mal klüger waren als alle Weisen des ganzen Landes. Gott gab es. Und dass sie sogar Träume und Gesichte deuten konnten. Ja, also, erst hat Daniel sich entschieden und dann hat Gott den Segen gegeben. So ist es auch heute. Gott möchte, dass wir uns entscheiden, mit ihm zu leben, treu zu sein. Und wenn wir uns entscheiden, treu zu sein, dann kann es sein, dass wir Nachteile in Kauf nehmen müssen. Aber Gott hilft. Gott öffnet dann die Türen. Aber Gott öffnet die Türen nicht vorher. Erst müssen wir konsequent sein. Und dann greift Gott ein. Und wir scheuen uns manchmal davor, für diesen Glaubenswagnis. Ich möchte eine Erfahrung erzählen. Das war einer meiner vorigen Bezirke. Wir hatten ein Offenbarungsseminar, genau wie wir jetzt auch haben, ein Offenbarungsseminar. Und da waren zwei Ehepaare dabei, die waren schon ein bisschen älter, so also um die 60, also damals schon um die 60. Und dann ging es um den Sabbat. Und die haben alle vier gesagt, okay, wir möchten jetzt den Sabbat halten. Dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist. Und dann sagte die eine Frau zu mir, ja, ich arbeite bei C&A als Verkäuferin. Ich habe noch ein halbes Jahr zu arbeiten und dann gehe ich in Rente. Aber ich muss alle 14 Tage arbeiten. Was mache ich? Habe ich gesagt, gut, kannst du zu deinem Chef gehen und fragen, ob du für Sabbat frei kriegst. Und ist sie zu ihr Personalchef gegangen. Der Personalchef hat gesagt, tut mir leid, ich kann Ihnen prinzipiell keinen Sabbat freigeben. Wenn Sie Samstag frei haben wollen, wollen alle anderen auch Samstag frei haben und dann geht das nicht. Und wenn Sie am Samstag nicht mehr kommen, werden Sie entlassen. Das Problem war, wenn sie entlassen werden würde, würde sie keine Rente kriegen. Sie brauchte noch ein halbes Jahr, um eine gewisse Zeit noch zu haben, um Rente zu kriegen. Würde es komplett wegfallen, die Rente. Und dann ist sie zum Gesamtchef gegangen, hat gesagt, hier, so und so, ich möchte noch Samstag frei haben. Der hat das Gleiche gesagt, geht nicht. Gut, und dann kamen sie wieder zum Seminar, hat es erzählt. Was hättet ihr dieser Frau gesagt? Naja, arbeitest du halt noch ein bisschen am Samstag und dann im halben Jahr bist du ja fertig und dann kannst du ja treu sein. Wäre das richtig gewesen? Ich habe sie gefragt, ich habe Matthäus 6 gelesen mit ihr, Vers 24, wo Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder dem Mammon oder Gott. Die Frage ist, was ist wichtiger? Wenn beides nebeneinander geht, ist es leicht, dass wir unseren Besitz haben und dass wir gleichzeitig auch Gott haben. Keine Frage. Aber es gibt Situationen, wo wir es entscheiden müssen, was ist wichtiger? Habe ich sie gefragt, was ist dir wichtiger, Gott oder das Geld? Gott oder deine Rente? Dann hat sie gesagt, Gott. Und dann habe ich mit ihr Daniel 1 gelesen, was wir gerade gelesen haben. Ich habe gesagt, guck hier, Daniel musste sich erst entscheiden, treu zu sein, und dann hat Gott die Türen geöffnet. Hätte Daniel, seine Freunde, hätten sie nicht die Entscheidung getroffen. Die hätten mitgegessen und es wäre nichts passiert. Aber Gott hat erst dann Wunder getan, als er sich entschieden hat, treu zu sein. Dann hat sie gesagt, gut, ich entscheide mich, ab sofort Samstag nicht mehr zu arbeiten. Wenn es meine Rente kostet, dann kostet es meine Rente. Gott kann mich auch versorgen ohne Rente. Wir haben dafür gebetet. Und eine Woche später, es war auch Dienstagabends übrigens, eine Woche später am Dienstagabend kommt sie wieder und erzählt, wisst ihr, was passiert ist? Letzte Woche, am Dienstagabend hatte sie entschieden, Samstag nicht mehr zu arbeiten. Und am Mittwoch, am nächsten Tag, kommt der Chef zu ihr, der Personalchef, und sagt, Frau Sunsum, ich habe nochmal über das nachgedacht, was Sie mir letzte Woche gefragt haben, was Sie mich gefragt haben. Ich habe nochmal geschaut, Sie arbeiten ja noch ein halbes Jahr, das sind noch 26 Samstage. Und jeden zweiten Samstag müssen Sie arbeiten, das sind 13 Samstage, die Sie noch arbeiten müssen. Und ich kann Ihnen nicht die Samstage freigeben. Aber, sagte er, ich kann Ihnen ein Angebot machen. Sie bleiben auf dem Dienstplan stehen, aber ich sorge dafür, dass Sie an jedem Samstag tauschen können. Dass Sie keinen Samstag mehr arbeiten müssen. Das Problem war gelöst. So greift Gott ein. Ich bin überzeugt, hätte sie an dem Dienstagabend nicht entschieden, Gott treu zu sein, wäre der Chef nicht zu ihr gekommen. Sie musste erst die Entscheidung treffen, Gott ist über. Gott steht auf dem ersten Platz. Ich entscheide mich für Gott. Und dann greift Gott ein und hilft. Eine andere Situation, auch in einer der vorigen Bezirke. Da war ein Ehepaar, Russland-Deutsche, die wollten getauft werden. Es gab aber ein Problem. Die lebten zusammen und waren nicht verheiratet. Nach der Bibel geht das nicht. Nach der Bibel muss man verheiratet sein und dann erst zusammenziehen. Aber sie haben das gemacht wegen der Rente. Es ist bis heute ja so, dass wenn die Frau Witwe ist, kriegt sie die Witwenrente von ihrem Mann. Ja, und wenn man zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein, dann kriegt der Mann seine Rente und die Frau kriegt noch die Witwenrente dazu und da hat man mehr Geld. Und wenn die beiden heiraten, fällt die Witwenrente weg. Und da haben die beiden gesagt, gut, das reicht denn nicht? Gut, auf jeden Fall habe ich mit ihnen gesprochen und dann sagte er, ja, ich will ja heiraten, aber sie will nicht heiraten. Was soll ich denn tun? Habe ich gesagt, ne? Wenn du treu sein willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr heiratet und wenn sie nicht will, dann musst du ausziehen. Das will ich aber nicht. Ich will mit dir zusammenleben. Also gut, aber wenn sie nicht heiraten will und du willst nach Gottes Willen gehen, Gottes Wille, was ist wichtiger? Was Gott sagt oder was die Welt sagt? Was der Staat sagt. Gut, dann hat er gesagt, Gott ist mir wichtiger. Dann hat er gesagt, gut, hat er nochmal mit ihr gesprochen. Sie sagte, nein, sie will nicht heiraten. Und ist er ausgezogen. Nach 3 Wochen ruft sie ihn an und sagt, kannst du nicht wieder zurückkommen? Sagt er, ja, natürlich, aber du weißt, ich komme nur zurück, wenn wir heiraten. Ja, sagt sie, gut, ich bin bereit zu heiraten. Gut, die beiden haben geheiratet. Ich habe sie dann getauft, die beiden. Und was ist dann passiert? Dann kam ein Schreiben vom Finanzamt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert und warum das, ich kenne mich in der Gesetzeslage da nicht aus, aber was passiert ist, das Finanzamt hat gesagt, oder die Rentenkasse, nicht das Finanzamt, die Rentenkasse hat gesagt, die Witwenrente, die sie jetzt bekommen haben, können Sie sich entscheiden, dass Sie, bevor Sie heiraten, dass Sie das in einem Schlag ausbezahlt bekommen. Also nicht monatlich, sondern, das war damals noch D-Mark, 20.000 D-Mark ausgezahlt kriegen. Dann hat sie gesagt, natürlich mache ich das. Hat sich die 20.000 D-Mark auszahlen lassen. Die beiden haben geheiratet und ihre finanziellen Probleme waren gelöst. Haben sich dann davon eine Eigentumswohnung gekauft. So hat Gott geführt, also nicht ganz finanziert, ja. Aber sie kostete damals 50.000 D-Mark Eigentumswohnung. Sie hatten noch ein bisschen anderes Geld noch gespart, also sie haben dann das noch ein bisschen abgezahlt, aber in 5, 6 Jahren hatten sie die Wohnung. Also, das heißt, sie haben sich entschieden, Gott treu zu sein. Ist egal, was es kostet, ist egal, was daraus kommt, ist egal, was die Folgen sind, Konsequenzen sind. Und Gott hat eingegriffen. Wir müssen uns erst entscheiden, Gott treu zu sein, und dann hilft Gott, dann öffnet Gott die Türen. Das ist das, was Daniel 1 uns sagt. Daniel nahm sich vor in seinem Herzen. Er hat sich entschieden. Ich werde nicht das tun, was der König gesagt hat. Ernährung. Warum ist die Ernährung so wichtig? Die Ernährung hat einen großen Einfluss auf unseren Körper, aber auch auf unsere Gefühle, auf unser Denken, auf unseren Geist und auf unser geistliches Leben. Warum? Weil der Mensch eine Einheit ist. Das ist eine Einheit aus Körper, Seele, Geist, Gefühle, das Geistliche, alles zusammen. Warum? Das kann man ganz schnell feststellen. Wenn du mittags fettig und viel isst, fettige Pizza mit viel Käse drauf, danach kannst du keinen 100-Meter-Lauf machen. Denn danach bist du müde, danach bist du schlapp. Das heißt also, dass die Ernährung eine Rolle spielt auf unseren Körper und auf unseren Körper auch auf unsere Gefühle und auf unser Denken. Warum? Unser Gehirn wird ja durchblutet vom Blut wird es versorgt mit Sauerstoff und mit anderen Nährstoffen. Und wenn unser Blut durch die Ernährung nicht gut zusammengesetzt ist, kann das Gehirn nicht so gut funktionieren, als wenn man optimale Ernährung hat. Deswegen hat Gott auch gesagt, was wir essen sollen, was wir nicht essen sollen. Natürlich haben wir auch in der Bibel die Möglichkeit, dass auch Fleisch essen erlaubt ist. Aber ich denke, dass prinzipiell eine vegetarische Ernährung, ja, eine Fleischernährung, was die Gesundheit angeht, gerade auch die Gedächtnisleistung und auch das geistliche Leben, sehr stark, also viel besser fördert und besser ist. Da können wir jetzt eine ganze Stunde drüber reden oder noch mehr. Und ich denke auch, es gibt noch einen Punkt, dass auch die Ernährung eine Auswirkung hat auf unseren Charakter, auf unser geistliches Leben. Mit unserem Charakter. Denn der Heilige Geist dockt bei uns an unserem Frontallappen an. Der Frontallappen ist der Teil des Gehirns, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo der Wille ist, wo das Gewissen sitzt und wo der Heilige Geist über das Gewissen mit uns kommuniziert. Und wenn der Frontallappen nicht richtig funktioniert, wenn der beeinträchtigt ist durch, übrigens auch durch Musik, ja, durch Offbeat, Rock-Pop-Musik und so weiter, oder auch durch Ernährung, nicht richtig durchblutet wird, dann kann der Heilige Geist nicht mehr so zu uns sprechen und wir können nicht mit Gott so kommunizieren. Deswegen ist eine gesunde Ernährung ganz wichtig, dass wir auch mit Gott enger verbunden sind und dass wir auch besser zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Deswegen ist auch in der Endzeit die Frage, wenn auch unser Charakter gebildet werden soll, was auch das Buch Daniel uns zeigt, als Vorbereitung auf die Endzeit, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist, gerade für die letzte Generation, dass wir hier als Vorbereitung auf diese Wiederkunft in der Ernährung, wie Daniel 1 zeigt, optimal uns ernähren. Und auch das Trinken. Wir sollten kein Alkohol trinken. Warum? Weil Alkohol unser Frontallappen komplett ausschaltet und die Selbstbeherrschung, die Selbstkontrolle ausschaltet. Ja? Nach eins der 9 Punkten der Frucht des Geistes ist die Selbstkontrolle. Und deswegen sagt die Bibel, wir sollten kein Alkohol zu uns nehmen. Sie haben Wasser bekommen. Was haben Sie bekommen? Gemüse und Wasser. Und das ist genau die Ernährung für die Endzeit. Ja? Das ist die pflanzenbasierte Ernährung und Wasser. Und Wasser sollten wir genug trinken. Ich denke ungefähr 2 Liter. Jetzt, wo es so heiß ist, braucht man noch ein bisschen mehr. Ja. Denn durch das Trinken wird auch das Blut flüssiger und unser Körper besser versorgt mit den Nährstoffen und auch unser Gehirn. Deswegen, ich denke, ist auch die Ernährung für die Endzeit etwas, was wichtig ist. Ja, Jetzt kommt der Kämmerer und der sagt, okay, wir probieren es. 10 Tage. Warum haben Sie, also wir müssen uns noch lesen. Wir hatten erst bis Vers 14 gelesen. Vers 15 steht dann, und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von der Königsspeise aßen. Frage, warum sahen die besser aus? Ja, die waren nicht so dick. Ja. Und wenn man schlanker ist, dann hat man mehr Energie, kann man besser laufen. Ja. Also wenn man sich Hochstraßensportler anschaut, die sind meistens schlank. Es sei denn, die Boxer, ja, die sind ein bisschen dicker, ja. Und die Kugelstößer, ja, die sind auch ein bisschen dicker, ja.
Gottes Segen gewesen. Nach 10 Tagen kann man so einen großen Unterschied normal nicht feststellen, egal was man isst oder nicht isst.
Ja, das ist natürlich Gottes Segen, ja. Denn Gott wollte ja, dass Gott wollte ihnen helfen. Gott gab es, dass sie besser aussahen, ja. Aber interessanterweise, man hat in Loma Linda eine Studie gemacht. Da haben sie genau das nachgestellt, was hier ist. Und haben gesagt, wir wollen noch mal schauen, ob das auch rein wissenschaftlich möglich ist. Ja, und dann haben sie halt zwei Gruppen von Studenten gehabt. Die einen, die haben Fleischnahrung bekommen, die auch unrein war, also wie es hier war. Und die anderen haben pflanzenbasierte Kost bekommen. 10 Tage. Und vorher haben sie geschaut, wie sie aussahen und wie sie nach 10 Tagen aussahen. Interessant war es, dass sie nach 10 Tagen schon einen Unterschied gesehen haben. Es war jetzt nicht so groß, aber man hat schon einen Unterschied gesehen. Ja. Also deswegen Ernährung hat eine Auswirkung. Ja. Aber natürlich war es noch der Segen Gottes noch dazu, ja, dass Gott gegeben hat. Ja. Und dann steht hier, da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Das heißt also, sie haben eine pflanzenbasierte Kost bekommen. Und das war gut für sie. Ich denke, das ist die Nahrung, die Adam und Eva hatten im Garten Eden. Was sie nach dem Sündenfall auch noch dazu bekommen haben, das Gemüse dazu, ja, das ist die Kräuter, das Kraut auf dem Felde. Und das war für sie ja, die Grundlage auch für ihr Studium. Und dann steht hier, ab Vers 17, und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter niemanden gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Also, sie machen die Ausbildung und Gott segnet sie, auch in der Ausbildung. Natürlich, das sind mehrere Punkte, ne? Einmal die gesunde Ernährung, das genügende Wasser trinken, aber auch ihre Treue zu Gott hat Gott gesegnet. Und am Ende kommt die Prüfung. Und die Prüfung haben sie bestanden. Also, wenn du Abitur gemacht hast, warst du besser als deine Lehrer? Oder wenn du Medizin studierst und am Ende eine Prüfung machst, bist du besser als deine Professorin? Also hier steht nicht, sie waren 10-mal klüger als ihre Mitstudenten, sondern sie waren 10-mal klüger als die besten Leute vom ganzen Reich. Als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Woher hatten sie diese Weisheit? Diese Klugheit, diese Intelligenz. Gott hat es gesegnet. Ja. So konnten sie ein Beispiel, dadurch, dass sie Gott treu waren, in kleinen Dingen, hat Gott eine große Sache daraus machen können. Dadurch hat der König erfahren können, warum sie so klug sind und den Segen sehen können. Und sie konnten, ja, der König hat sie eingestellt, den Daniel und seine Freunde auch. Und der Glaubensgehorsam wurde belohnt. Genau. Ja, genau, richtig. Ja, so ist es ganz genau. Und zwar Es waren sicherlich nicht nur Juden, sondern auch von anderen Völkern. Aber auch andere Juden waren sicherlich auch dabei, ganz sicher. Ja? Und es steht nur von diesen Vieren, dass sie die Ernährung so haben wollten, wie Gott es gesagt hat. Und deswegen sind nur diese vier. Hat Gott nur das gesegnet, ja. Deswegen, manchmal kann es sein, wenn eine Person oder zwei oder drei oder wenige Personen Gott treu sind, kann Gott durch diesen einen riesengroße Wirkung haben. Ja. Und wenn ganz viele sind, die aber alle nicht treu sind, ja, dann nützt das nicht viel. Ja, deswegen kommt es darauf an, dass wir wirklich im Herzen Gott treu sind. Gott gab es wieder. Gott gab es, dass sie ja, in dem Test gut bestanden haben. Ja, der Glaubensgehorsam wird belohnt. Obwohl Gott sein Volk in die Hand des Königs Babel gegeben hat, so sind auch hier die übrigen, der Rest, die treu bleiben und die von Gott belohnt werden. Gott zeigt, dass er persönliches Interesse hat an seinen Kindern, an diesen jungen Männern. Und dass sogar Daniel am Hof des Königs bleibt. Und wie lange bleibt er am Hof des Königs? Versteht ihr? Bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Und wer war König Kyros? Haben wir gerade heute Morgen angeschaut. Das war der persische König. Mit anderen Worten, Daniel hat den Untergang Babylons überlebt. Hier steht, Babylon besiegt Israel. Babylon, ja, Gott gibt es sogar, dass Babylon sein Volk besiegt und wegführt. Und es ist eine Tragödie für Gottes Volk, eine Tragödie für Daniel und seine Freunde. Aber sie bleiben Gott treu. Und was passiert am Ende vom Kapitel? Sie überleben den Untergang Babylons. Also von daher wird das hier schon angedeutet, was eine Folge das hat, wenn wir Gott treu sind. Deswegen, Gott hat die Niederlage in einen glanzvollen Sieg verwandelt. Warum? Weil Daniel eine wichtige Entscheidung getroffen hat, als junger Mensch. Deswegen, am besten ist, wenn man schon als junger Mensch gute Entscheidungen trifft. Weil dann die Grundlagen fürs ganze Leben gelegt werden. Daniel konnte das ganze Leben, bis er alt wurde, Gott dienen und für Gott ein Zeugnis sein. Auch unsere Lebenserfahrung hängt von Grundsatzentscheidungen ab. Egal in welcher Lage wir uns befinden, wenn wir Entscheidungen treffen, nach Gottes Willen zu leben, kann Gott auch in unserem Leben Großes tun. Er kann auch in unserem Leben Niederlagen in Siege verwandeln. Und bevor Jesus wiederkommt, wird auch nochmal der Kampf zwischen Gut und Böse auf einen Höhepunkt zu laufen. Und dann werden die Gläubigen wie Daniel treu bleiben, auch in kleinen Dingen treu bleiben. Und dann kann Gott auch durch einzelne Menschen Großes tun, aber auch durch sein Volk, durch die übrigen. Und Babylon wird untergehen am Ende, aber Gottes Volk wird den Untergang Babylons überleben. Deswegen, Gott kann und will in deinem Leben eingreifen. Das Entscheidende ist, dass wir uns entscheiden, Gott treu zu sein. Egal, was passiert. Nicht auf die Folgen zu gucken, sondern auf das, was Gottes Wille ist. Und wenn wir uns nach dem entscheiden, was Gottes Wille ist, dann öffnet Gott die Türen, dann segnet Gott. Und dann kann Gott uns für uns selbst zum Segen werden lassen, aber auch für andere Menschen in unserer Umgebung zum Segen werden lassen. Und das wünsche ich uns, dass wir Daniel werden. Dass wir alle kleine Daniels sind. Dass wir, so wie Daniel, uns in unserem Herzen vornehmen, Jesus soll in unserem Leben den ersten Platz haben. Und alles, was ich entscheide, soll seinem Willen entsprechen. Und wenn er mir Dinge zeigt, dass ich bereit bin, mit ihm zu leben, mich danach zu richten, und dann werden wir erleben, wie Gott Wunder tut. Und das wünsche ich uns für die Zukunft, auch für die Endzeit, die vor uns liegt, für die letzten Tage dieser Weltgeschichte, und dass wir dann, wenn Jesus wiederkommt, mit ihm nach Hause gehen dürfen. Amen.